Bettina, hören wir dich?
Ja, vielen Dank. Super. Guten Morgen zurück.
Ja. Habt ihr schon eine Regierung und wir haben es nicht gemerkt?
Ja, dann hätte ich es auch verpasst. Nein, aber es geht voran. Es geht ziemlich schnell voran. Erstaunlich schnell. Schneller, als die meisten erwartet hätten.
Nämlich?
Aber ich finde es nicht so überraschend, weil die Auswahl ist ja nicht so groß. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten.
Also gestern im Vorbereitungsgespräch hast du gesagt, du hattest vor vielen Monaten eine Wette abgeschlossen und du hast darauf gewettet, dass die Ampel gewinnt. Und jetzt sieht es tatsächlich danach aus, dass du die Wette gewinnst?
Noch nicht. Es kann immer noch scheitern. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Und noch vor einem Jahr hätte das keiner erwartet, denn damals hätte es noch für eine schwarz-grüne Mehrheit gereicht. Mhm. Und darauf haben eigentlich alle gesetzt. Und dann kam es anders, bekanntlich.
Und ist das eine Regierung, die funktionieren kann mit Gelb und Grün?
Ja, das sagen jetzt alle, aber ich finde gerade wir als Schweizer kennen ja die Grünliberalen und die sind ja relativ populär. Und ich würde meinen, ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieses Konstrukt von einer großen Volkspartei, die mit einem kleinen Juniorpartner zusammen regiert. Das gibt es ja eigentlich nirgends mehr in Europa und jetzt eben auch nicht mehr in Deutschland. Und die werden sich damit schon zurechtfinden, glaube ich schon, ja.
Was sind dann die Schnittstellen und was sind die Probleme zwischen Grün und Gelb?
Also auf jeden Fall gibt es eine ähnlich strukturierte Wählerschaft bei den Grünen und den Gelben. Also die sind so bürgerlich, würde ich mal sagen, privilegierter, eher besser verdienende und progressiv. Also gerade in gesellschaftspolitischen Fragen sind die relativ progressiv. Und da gibt es viele Überschneidungen und dann haben die auch ähnliche Prioritäten, was zum Beispiel Digitalisierung angeht, Entbürokratisierung, was ein Riesenthema ist in Deutschland, gesellschaftliche Öffnung, Migrationspolitik. Auch was das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Klimaschutzes angeht, sind die sich relativ einig. Nur in der Umsetzung gibt es unterschiedliche Ansätze. Und da würde ich sagen, ist der größte Unterschied wahrscheinlich das Staatsverständnis der Grünen und der FDP. Die FDP hat ein liberales Verständnis des Staates und die Grünen eher ein etatistisches Verständnis, würde ich sagen, oder ein etwas etatistisches Politikverständnis. So. Und aber die Ökonomie oder der Trend in der Ökonomie ändert ja gerade auch. Das kann vielleicht Martin Alliot auch bestätigen. Das sind ja die großen britischen Blätter, die ja gerade ein bisschen etwas anderes, eine Umkehr im Denken, im Wirtschaftsdenken propagieren, gerade in Bezug auf Deutschland. Mhm.
Und wie sieht es in der Außenpolitik aus? Ich habe verstanden, dass die Außenpolitik im Wahlkampf sozusagen keine Rolle gespielt hat, obwohl Deutschland gerade auch Teil dieses Debakels, dieses Desasters in Afghanistan wurde.
Absolut, ja. Also das war noch so das einzige Thema, was einfach durch das aktuelle Geschehen dann auf die Agenda kam. Aber sonst war die Außenpolitik erstaunlich wenig Thema und das wurde auch bemängelt. Also vielleicht noch am ehesten durch die Grüne Annalena Baerbock thematisiert, aber sonst war die Außenpolitik nicht wirklich ein Thema. Und ich glaube, da sind sich die beiden nicht so uneins. Mhm. Also sie stehen eher für eine stärkere Positionierung gegen außen, die Grünen wie auch die FDP. Also da, glaube ich, gibt es einige Schnittmengen.
Also konkret Europapolitik. Wir haben ja von Frau Merkel lange Zeit nicht viel gehört oder gesehen, was in Richtung einer Integration Europas gehen würde. Am Ende wurde sie dann aus meiner Sicht etwas europäischer, aber rückblickend auf 16, 17 Jahre, muss ich sagen, ist das vielleicht etwas mager gewesen. Wird es da eine Änderung geben oder geht es weiter wie zuvor? Immer noch?
Das glaube ich nicht, dass es einfach weitergeht wie zuvor. Also kann es ja gar nicht. Bei Merkel war ja Außenpolitik, ich glaube auch im Unterschied zu früher, wirklich Kanzlerinnensache. Und der Außenminister war eigentlich eher eine schwache Figur, jetzt unabhängig von der Person als solche. Einfach die Funktion, weil Merkel das unter sich hatte. Und es passt wirklich zu ihrem Politikstil, dass sie... Sie ist keine Visionärin, war sie nie, war sie auch innenpolitisch nie. Sie ist eine Krisenmanagerin, Sie hat immer dann etwas getan, wenn es nicht mehr anders ging. Also auch das, was du jetzt angesprochen hast, dass sie europäischer wurde, das war einfach krisenbedingt. Immer wenn es Krisen gab, Euro-Krise, Griechenland-Krise, jetzt Corona-Krise zuletzt, dann ist sie für den europäischen Gedanken vehement eingestanden. Zuletzt jetzt mit diesen quasi Euro-Bonds, die sie ja vorher immer abgelehnt hat, vehement. Und das war jetzt plötzlich möglich, bedingt durch die Krise. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine Änderung gibt in der Europapolitik. Das wird auch gefordert, gerade von Grünen und FDP, dass man da eine stärkere Rolle übernimmt. Und Olaf Scholz hat auch schon angekündigt, dass er diese deutsch-französische Achse, die ja auch eingeschlafen ist, also Merkel hat ja Macron regelmäßig ins Leere laufen lassen mit seinen Vorschlägen, wie man die EU erneuern könnte. Da hat Scholz angekündigt, dass er das wieder aufnehmen möchte und seine erste Auslandsreise soll nach Paris gehen.
Also wenn ich das richtig
verstehe. Wenn er Kanzler wird.
Wenn er Kanzler wird, okay, du hast ja die Wette gewonnen, sagen wir. Also wenn ich es richtig verstehe, werden wir in diesem Ampel allenfalls Probleme haben im Staatsverständnis, aber bei der Außenpolitik eher ein etwas aktiveres Deutschland, was auftritt.
Ja, mal sehen, also wo dann die Prioritäten liegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Grünen Anspruch erheben könnten auf das Außendepartement, also das Ministerium. Mhm. Und dann glaube ich schon, dass es eine aktivere Außenpolitik geben könnte. Aber wie gesagt, Deutschland hat viele eigene Probleme. Es ist nicht mehr ein wirklich modernes, zeitgemäßes Land, würde ich mal sagen. Und deswegen ist dann die Frage, wo wird die neue Regierung ihre Prioritäten setzen? Mhm. Aber es gibt ja Zwänge, also denen kann man nicht ausweichen.
Und das noch ganz kurz, bevor ich die Runde eröffne. Wenn du sagst, nicht mehr zeitgemäß, bedeutet also gerade das, was du vorher erwähnt hattest, Bürokratie und Digitalisierung, sind das die größten Probleme, die eigentlich...
Ja, würde ich sagen, ja. Also Deutschland möchte eigentlich, kann aber nicht. Steht sich selber im Weg, ja. In vielen Dingen. Und ich würde sagen, die Bürokratie ist das Hauptproblem in den meisten Bereichen. Das merke ich auch im Alltag. Es ist unglaublich kompliziert und das Bewilligungsverfahren für viele Dinge dauert einfach zu lang. Und da muss man wirklich ansetzen.
Und obwohl die Grünen eher etatistisch sind, wären sie mit den Liberalen dafür, diesen Staatsüberhang abzubauen?
Ja, das glaube ich schon. Also es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Und im Moment, so wie ich das beobachte, geht es weniger darum, dass jetzt jeder so seine Detail-Maximalforderungen durchbringen möchte, sondern die sind gerade dabei, so eine neue Idee zu entwickeln, wirklich einen progressiven Politikstil irgendwie zu etablieren. Die Frage ist, was bleibt dann davon übrig? Das werden wir sehen in der Legislaturperiode. Aber so verstehe ich das im Moment. Und wenn es dann eben nicht mehr um Details geht oder irgendwelche Ideologien, sondern eher um so diese gemeinsame Idee und dieses Narrativ von wir wollen wirklich was verändern, dann könnte ich mir vorstellen, können die schon an einem Strang ziehen.
Okay, dann möchte ich hier die Runde eröffnen. Wer möchte mit Bettina eine Frage stellen, Bemerkung machen? Bitte sehr, nicht alle gleichzeitig.
Ja, wenn niemand aus der Runde, dann wage ich halt die erste Frage, Bettina Ramsayer. Ja. Hallo. Lindner, der FDP-Chef, hat sich ja dadurch schon mal ausgezeichnet, dass er einfach weggelaufen ist, ja? Ist die Gefahr nicht vorhanden in dieser jetzt der schwierigeren Konstellation, als die man damals hatte, dass er das nochmals tun würde? Also ist er wirklich verlässlich für eine derart komplizierte, ideologisch würde ich jetzt mal sagen, politisch komplizierte Konstellation?
Ja, diese Prämisse, es sei jetzt komplizierter als beim letzten Mal, würde ich nicht unbedingt teilen. Denn beim letzten Mal war Frau Merkel dabei. Und die ist jetzt nicht mehr dabei. Und ich glaube, das war das größte Problem. Also da ging es weniger um Ideologie, sondern eher so um das Bedürfnis, respektiert zu werden und da Teil zu sein. Und ich glaube, das war sein größtes Problem bei Lindner. Und dieses Mal ist es ja das Doppelpack, die Grünen und die FDP, die da irgendwie gleichberechtigt und auch prioritär miteinander sprechen, bevor sie dann überhaupt mit dem Großen, mit der SPD ins Gespräch kommen. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Und das Zweite ist, er kann sich das fast nicht erlauben. Denn alle wissen, die Alternative wäre entweder Jamaika mit einer extrem schwachen Union, also die CDU-CSU, die ist im Moment wirklich schwach. Die hat ihr schlechtestes Ergebnis ever eingefahren bei der Wahl. Sie ist führungslos, es gibt einen internen Machtkampf. Laschet ist extrem angeschlagen und sie hat auch nicht wirklich eine Position. Also sie ist irgendwie orientierungslos, so wirkt sie zumindest auf mich. Also das ist nicht wirklich eine Option, es würde auch nicht zu Lindner passen, denn der setzt nicht gerne auf den Loser, würde ich jetzt mal sagen. Und die andere Option wäre eine große Koalition. Und das hatten wir ja jetzt lange Zeit. Und das hat ja genau dazu geführt, dass man nicht wirklich vorangekommen ist, dass die Probleme nicht wirklich angegangen wurden. Das möchte auch keiner. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, er hat gar keine andere Wahl. Er muss, wenn er nicht wirklich schlecht dastehen will. Und er will auch, abgesehen davon. Er will unbedingt. Er will regieren und er will am liebsten Finanzminister werden und es sieht ja im Moment nicht so schlecht aus. Mhm.
Weitere Fragen, bitte.
Ich hätte eine Frage. Ist das richtig, dass Sie die Deutschen mit den Grünliberalen in der Schweiz vergleichen? Weil bei uns sind die Grünen doch anders.
Nein, nein. Ich meine mehr die Kombination zwischen Grün und FDP, das würde ich, kann es nicht eins zu eins vergleichen natürlich. Ich sage nur, diese Idee des ökologisch-liberalen, die kennen wir ja in der Schweiz. Und die scheint dem Zeitgeist zu entsprechen und die scheint auch irgendwie zu funktionieren. Das war das, was ich meine. Und FDP und Grüne, die sind ja zusammen in Deutschland stärker als die Wahlsiegerin SPD, also stärker als die Partei, die möglicherweise den Kanzler stellen wird. Also die werden große Mitsprache haben. Und wenn die zwei sich verstehen, glaube ich, kann da etwas Gutes entstehen. Und diesen Eindruck habe ich im Moment zumindest, dass es eben weniger um Ideologie geht, als vielmehr um etwas Progressives, etwas Neues. Das sind sie natürlich ihren Wählerinnen und Wählern auch ein bisschen schuldig, gerade den Jungen, die haben die ja vornehmlich gewählt. Also der Wechselwille ist extrem groß in Deutschland. Der war so hoch jetzt vor dieser Wahl wie noch nie zuvor. Das wird immer erhoben. Und deswegen, die müssen irgendwie zusammen. Also alles andere würde die Leute wirklich enttäuschen, glaube ich. Viele Deutsche wirklich enttäuschen.
Dann habe ich eine Wortmeldung von Peter Frey.
Also zuerst mal freue ich mich persönlich sehr, Sie mal direkt ansprechen zu können, nicht Ihnen irgendwie so virtuell zuzuwinken, ohne dass Sie mich erkennen.
Ich erkenne Sie auch jetzt nicht.
Das ist auch jetzt schwierig.
Was ich gerne von Ihnen erfahren möchte, ist, können Sie etwas sagen, welche Bevölkerungsschichten haben wen gewählt, also altersmäßig? Ja, vor allem altersmäßig, das würde mich noch interessieren, weil ich höre immer, dass die Jungen, die Erstwähler, die FDP gewählt haben. Wenn das stimmt, warum ist das so? Was mich freut.
Das stimmt und das hat, glaube ich, auch viele Berichterstatter überrascht, weil das hatten wir alle nicht so auf dem Schirm. Wir haben ja eine relativ große Fridays for Future Bewegung in Deutschland und deswegen ging man irgendwie davon aus, die Jungen, die sind eh alle grün. Aber das ist offensichtlich nicht so. Und meine Erklärung ist jetzt weniger, dass die alle irgendwie Investmentbanker werden wollen und Porsche fahren, sondern ich glaube, es hat viel mit Corona zu tun. Denn in Deutschland war die FDP eigentlich die einzige Partei, die wirklich relativ früh schon auf Bürgerrechte gepocht hat, auf Freiheitsrechte, Grundrechte und die auch die Corona-Politik der Bundesregierung am ehesten noch kritisiert hat, auf eine konstruktive Art und Weise, sage ich jetzt mal, ohne einfach zu leugnen quasi, dass es Corona überhaupt gibt, so wie die AfD das gemacht hat, auch erst relativ spät. Also deswegen glaube ich persönlich, kam die FDP bei den Jungen ziemlich gut an. Und sie steht halt auch eben für Themen wie Digitalisierung und Fortschritt und Aufbruch und so, ohne jetzt diesen moralischen Überbau zu verkörpern, wie die Grünen das tun. So erkläre ich mir das. Mhm. Und die, für die Jungen war natürlich Corona ein Riesenthema. Weil hier war viel stärker noch als in der Schweiz, war ja alles zu. Schulen, kompletter Lockdown, komplett, monatelang. Und das hat die Jungen natürlich stark beschäftigt und beeinträchtigt und belastet. Und deswegen dieser Zuspruch auch, denke ich, für die FDP.
Mhm. Weitere Fragen?
Und, ja, und bei den anderen Parteien, also die CDU hat einfach bei allen verloren. Die hatten ja so diese Stammwählerschaft, vor allem die Alten. Und interessanterweise haben sie am meisten Wählerinnen und Wähler verloren, weil die gestorben sind. Also das klingt ein bisschen zynisch, aber es ist so. Ja. Am meisten.
Ja. Gut, dann habe ich eine Bemerkung von Rudi Hensler.
Hallo Bettina. Mich würde Folgendes interessieren. Der politische Dialog findet ja zurzeit nur unter demokratisch gewählten Parteien statt. In einer neuen Regierung sieht man da eine Öffnung oder wird die Ausgrenzung gegenüber der AfD weiter existieren?
Ja, das ist wirklich ein Spezifikum in Deutschland, oder? Also, als die eingezogen sind in den Bundestag, da gab es einen Streit, wirklich ziemlich kindisch, wer muss jetzt neben denen sitzen? Also vor 4 Jahren. Das war ein Thema. Niemand will neben der AfD sitzen. So, das hat man sich mittlerweile, daran hat man sich gewöhnt, aber das ist wirklich, also das ist sakrosankt. Da sind sich alle Parteien einig, nicht mit der AfD. Und solange das irgendwie möglich ist, werden die das auch so weiter handhaben. Und man muss dazu auch sagen, die AfD ist wirklich eine extreme Partei. Also ich habe das auch nicht so wahrgenommen aus der Schweiz und fand das irgendwie befremdlich, auch am Anfang als Schweizerin das hier so zu beobachten. Aber ich kann das mittlerweile besser nachvollziehen. Ich war an einigen Veranstaltungen auch der AfD, ich habe mich intensiv mit dieser Partei auch befasst und ich kann das jetzt besser nachvollziehen. Insbesondere auch, wenn man die Geschichte Deutschlands im Blick hat. Und das ist nun mal einfach so, Geschichte lebt weiter und wird weitergegeben über Generationen und das haben die Deutschen einfach drin, oder? Das ist eine andere Perspektive als die, die wir haben in der Schweiz. Und es gibt wirklich sehr extreme Leute in dieser AfD. Und die sind tonangebend, das sind nicht irgendwelche Hinterbänkler oder Einzelfälle. Das sind die, die den Ton angeben in dieser Partei. Und daher diese sehr konsequente Haltung aller anderen Parteien. Also da herrscht wirklich Common Sense, was die AfD angeht. Und solange man nicht muss, wird man das auch nicht ändern. Im Osten, in einigen Bundesländern, könnte es schwierig werden, irgendwann. Weil da sind die wirklich stark. Und dann muss man sich schon fragen, wie soll das funktionieren? Alle anderen müssen dann irgendwie zusammen, Hauptsache die AfD ist nicht dabei, also das ist dann schon schwierig.
Aber man sagte ja, das sei die Alternative für Ostdeutschland.
Es stimmt ein bisschen, ja. Also das war ja der Plan von AfD-Chef Jörg Meuthen, die AfD auch im Westen mehrheitsfähig oder zumindest stärker zu machen. Aber der Plan ist gescheitert. Also eindeutig muss man sagen, das zeigt jetzt die letzte Bundestagswahl wieder. Im Westen kommt sie nicht über einen gewissen Prozentsatz hinaus und sie ist wirklich eine Partei des Ostens. Aber also da ist sie zumindest viel stärker, also in Thüringen und in Sachsen.
Mehr als 30 Jahre nach der Vereinigung ist es noch kein vereinigtes Land, mit anderen Worten.
Da gibt es Unterschiede, klar. Also kulturell, aber auch also wirtschaftlich, die sind nicht gleichberechtigt. Da ist zum Teil einfach nichts im Osten, nichts. Da gibt es keine Firmen und keine Arbeitsplätze oder wenig oder Es gibt keine großen DAX-Unternehmen, kein einziges hat seinen Hauptsitz im Osten. Es gibt ein paar staatliche Institutionen, man versucht das zu pushen so, aber wirklich viel ist da nicht los. Und dann gibt es nach wie vor wenige sichtbare Führungskräfte, so wirklich Spitzenleute, die aus dem Osten kommen. Viele Spitzenpositionen im Osten sind nach wie vor besetzt mit Wessis, sage ich jetzt mal. Also da gibt es nach wie vor Unterschiede. Die Renten, das Rentenniveau ist ein ganz anderes. Die Vermögensverteilung ist ja klar. Die konnten keine Vermögen sich erarbeiten. Und da hinken jetzt die in den neuen Bundesländern massiv hinterher. Also da gibt es große Unterschiede nach wie vor. Und das hat ja auch Merkel in ihrer letzten Rede noch mal deutlich gemacht.
Es gibt noch eine Wortmeldung von Erich Gisling.
Ich habe eine unoriginelle Frage und ich stelle sie trotzdem, weil sie wird in jeder zweiten Fernsehsendung wird sie ja auch gestellt. Also, was haben wir in der Schweiz von der neuen Bundesregierung zu erwarten? Nicht wahr? Die Türen für unsere Schweizer Politikerinnen und Politiker sind, nachdem wir den Rahmenvertrag hingeschmissen haben, ich sage das jetzt ein bisschen salopp so, sind ja geschlossen. Also in Brüssel will niemand Livia Loi empfangen, in Paris will man nicht unseren Bundespräsidenten empfangen. Wie steht es denn in Deutschland? Gibt es da eine Chance, dass die Schweiz einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin findet? Für das, was sie politischen Dialog nennt, was wir alle auch nicht so genau wissen, was wir damit meinen, nicht wahr?
Ja, klar. Also erstens mal genießt die Schweiz in Deutschland wirklich einen enormen Goodwill, wo ich mich manchmal frage, wo kommt das her? Weil umgekehrt ist es ja nicht unbedingt so. Und also das ist wirklich erstaunlich, das erlebe ich auch im persönlichen Alltag. Also die mögen uns. Das ist schon mal gut. Aber, das muss man vielleicht ehrlicherweise auch sagen, wir sind nicht besonders relevant für Deutschland. Wirklich nicht. Wir haben andere Themen. Aber der Goodwill ist vorhanden. Und ich denke mal, was ich gehört habe, ist zum Beispiel, dass Christian Lindner, auch wenig erstaunlich, relativ gute Connections hat in die Schweiz. Und davon könnte man sich vielleicht etwas versprechen. Auf der anderen Seite ist natürlich Olaf Scholz wirklich ein Verfechter von Steuergerechtigkeit. Das war ja sein großer Coup jetzt als deutscher Finanzminister, dass er diese internationale Mindeststeuer durchgebracht hat. Das war eine deutsche Initiative und die Amerikaner machen jetzt mit, ein paar andere auch noch. Also, wobei wir ja jetzt nicht mehr so das Steuerparadies sind, als dass wir immer bekannt waren, trotzdem. Da glaube ich, haben wir mit Olaf Scholz vielleicht jetzt nicht unbedingt jemanden auf deutscher Seite, der die Schweiz jetzt irgendwie überschwänglich liebt. Aber auf jeden Fall werden wir da einen Ansprechpartner haben. Es ist ja immer eine Frage von zwischen Mensch und Mensch. Also das habe ich jetzt auch gehört zum Beispiel von Karin Keller-Sutter. Die pflegt wohl einen sehr intensiven Kontakt zu Horst Seehofer, dem deutschen Innenminister. Also die haben wohl ein sehr vertrautes, gutes Verhältnis. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an, dass man sich auf Ministerebene versteht. Und deswegen wird es entscheidend sein, wer sind die Personen jetzt in der neuen Regierung, im neuen Kabinett. Mhm. Und versteht man sich da auch menschlich? Also das war meine Erkenntnis jetzt nach diesem Gespräch mit Frau Keller-Sutter, am Ende sind das auch einfach Menschen. Und wenn es da eine gute Connection gibt zwischen Zweien, dann ist plötzlich vieles möglich. Mhm. So würde ich das sehen.
Ja. Reinhard Schulze hat...
Ich habe eine Frage, die sich einfach auf einer Landkarte nach den Wahlen abzeichnet. Es wurde ja beobachtet, dass die SPD ihre Direktmandate in dem Gebiet begonnen, das früher Preußen war, während die CDU vor allen Dingen in den Gebieten in Süddeutschland und Westdeutschland vorherrschend war, das vorherrschend katholisch ist und nicht preußisch war. Und die AfD vor allen Dingen in Sachsen und Thüringen, den beiden Ländern südlich von Preußen, gewonnen haben, die sozusagen außerhalb des preußischen Hoheitsraums waren. Es wurde ja damit kommentiert, als gäbe es etwas wie Phantomgrenzen in Deutschland, die in dem Moment einer Krise hervortreten und plötzlich die Krise zwischen Norddeutschland und dem alten Norddeutschen Bund quasi, ne, das ist das SPD-regierte Gebiet, und Süddeutschland und Ostdeutschland als die drei großen Bereiche existieren. Das ist jetzt natürlich empirisch noch nicht sehr gut belegt, aber es ist ganz interessant, diese Karte zu sehen. Die Frage, die ich dabei habe, ist, ob durch Corona und durch die Wahlen insgesamt eine sozusagen eine Stärkung eines Föderalismus in Deutschland zu beobachten ist. Das war also gerade die Bayern-Frage und andere politische, die Nordrhein-Westfalen-Frage, sehr viel stärker auch ins Bewusstsein rücken, dass Deutschland eigentlich gar nicht Deutschland da ist. Also man könnte ja auch sagen, das Wissen existiert, und Deutschland gibt es eigentlich gar nicht, sondern Deutschland gibt es nur als Fiktion derjenigen, die in Berlin dieses Parlament, vorhin sehen, das Sie da im Hintergrund haben, repräsentieren. Aber in der sozialen Wirklichkeit, sei es in Mecklenburg, sei es in Sachsen, sei es in Aachen, wo dann schon mal zwei Schulz und Scholz hergekommen sind, wenn man sich das vorstellt, müsste man schon fragen, inwiefern nicht sozusagen der Regionalismus, der Partikularismus in Deutschland stärker ist als die gesamtdeutsche Fiktion, die immer wieder gerade nach den Wahlen beschworen wurde. Liege ich da mit meiner Beobachtung falsch oder schaue ich zu sehr aus einer schweizerischen Perspektive jetzt auf Deutschland?
Ei, ei, ei. Das ist eine sehr große Frage. Also ich bin keine Historikerin und ich beobachte das ja auch erst seit ein paar Jahren. Also so tief drin bin ich da nicht, um irgendwie alte historische Grenzen zu kennen oder diesen großen Bogen schlagen zu können. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, es gibt extreme regionale Unterschiede, das ist so. Und zwar nicht nur Ost-West. Und das hat man auch bei Corona gemerkt, absolut. Also in Schleswig-Holstein ticken die ganz anders als in Bayern, der Freistaat sowieso. Sowieso, also das ist ja sowieso ein Spezifikum. Das merkt man ja jetzt auch noch mit Söder. Also das ist wirklich eine sehr eigene Kultur da. Aber jetzt deswegen zu sagen, es gibt eigentlich gar kein Deutschland und Deutschland ist Fiktion, so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Also ich finde, es gibt einen neuen, also wenn ich jetzt auch in meinem Umfeld schaue, so was man schon immer noch sehr skeptisch sieht, ist dieser Patriotismus, den wir Schweizer ja völlig normal leben. Also bei der EM war es, ich bin wirklich Fußball ganz schlecht, aber es war, glaube ich, EM jetzt gerade, oder? Und da waren wir Schweizer mit meiner Familie, ich war da unterwegs mit Schweizer Fahne und so, das ist ja bei uns völlig normal. Und das ist etwas, was die Deutschen nach wie vor nicht so machen. Also hier die Deutschlandfahne zu schwenken, das wird immer sehr seltsam beobachtet. Bei den Corona-Demos waren die, die Deutschlandfahne geschwenkt haben, eher, sage ich jetzt mal, tendenziell einem bestimmten politischen Spektrum zuzuordnen. Also diese Skepsis gegenüber einem Patriotismus, wie wir ihn ganz natürlich leben und empfinden, die ist nach wie vor da. Und trotzdem glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, ich habe darüber noch nie so wirklich nachgedacht, ob es Deutschland eine Fiktion ist. Keine Ahnung. Also politisch ist zumindest Berlin weit weg von der Alltagsrealität der Menschen. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also die Politik in Berlin ist sehr weit weg vom Alltag der Menschen. Und Corona hat offenbart, dass es starke geografische Unterschiede gibt. Und der Patriotismus ist nichts, was die Deutschen gerne pflegen.
Vielleicht wäre das ein Vorschlag, mal 10 vor 10, unsere lieben 10 vor 10 Kollegen vorzuschlagen, einen Bericht über die Frage, ist Deutschland eine Fiktion, zu machen.
Ja, vielleicht eher für die Sternstunden oder so.
Genau, so viel braucht man. Und dann haben wir auch schon einen Professor, der einen Beitrag liefern könnte zu diesen.
Ja, genau. Autoren. Interviewpartner steht genau. Schon fest.
Also, der erste O-Ton ist schon gesetzt.
Genau.
Ja, wenn keine direkt, vielleicht noch Rainer Herrmann von der FAZ.
Ja. Oh. Oh. Eine Frage zur SPD.
Ja.
Die beiden Listen. So, die beiden.
Ja, kannst du so ist gut. Nicht allzu nah.
Okay.
So.
Die beiden sozialdemokratischen Kanzler Schmidt und Schröder sind über ihre Parteilinken gestürzt. Könnte das Olaf Scholz auch passieren? Also treiben Kevin Kühnert, die Esken, Walter Borjans, Olaf Scholz vor sich hin. Wie geschlossen ist die SPD?
Erstaunlich geschlossen. Also gerade wenn man weiß, wie die früher so drauf waren. Also in diesem Wahlkampf waren die ja super professionell und standen alle hinter ihrem Kandidaten und es hat sich ausgezahlt. Das ist der entscheidende Punkt. Er hat gewonnen. Und deswegen glaube ich, wird es auch noch ein bisschen anhalten. Also die Schwierigkeit besteht darin, dass in der neuen Fraktion, die jetzt gewählt wurde, sind die Jusos extrem stark vertreten. Ich glaube, die haben ein Drittel aller Sitze oder ein Viertel, müssen Sie mich korrigieren, irgendwie sowas um den Dreh. Also stark. Aber dennoch, alle wissen, wem sie diesen Sieg zu verdanken haben. Das ist völlig klar. Die ganze Kampagne war auf ihn, auf Olaf Scholz ausgerichtet. Also ich habe vorher von dieser Wechselstimmung gesprochen. Die war zwar da, aber am Ende hat man doch den Kanzler gewählt. Noch nicht feststeht, dass der wird, aber also es scheint so, als hätte man möchte zwar Veränderung, aber keine Revolution, bloß nicht. Also eine grüne Kanzlerin, oh mein Gott, auf keinen Fall. Also dann doch irgendwie das weiter so, was den Kanzler angeht. Und deswegen glaube ich, die Partei Linke, die wird Scholz nicht stürzen, also zumindest jetzt nicht am Anfang, was dann im Laufe der Legislaturperiode passiert, kann man nicht vorhersehen, aber also noch ist allen in der SPD, glaube ich, völlig klar, dass sie ihren Sieg Olaf Scholz zu verdanken haben. Und deswegen glaube ich auch, wird es schwierig werden, etwas gegen seinen Willen zum Beispiel jetzt auch in diesen Koalitionsvertrag reinzubekommen. Das ist fast nicht denkbar im Moment. Was dann passiert, wenn es eine Krise gibt, das wissen wir nicht.
Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank nach Berlin und wir sehen dich dann wieder in der Tagesschau.
Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Ja.